Ja, stell dir vor, du hast 5 Minuten Zeit, um eine Person von dem Gegenteil dessen, was sie glaubt oder wofür sie sich entschieden hat, zu überzeugen. Wenn eine Person schon eine Entscheidung getroffen hat und überzeugt ist und du weißt, wenn ich jetzt nicht die passenden Worte finde, ist es vorbei. Dann ist es gelaufen. Was würdest du tun? Vielleicht würdest du anfangen zu diskutieren und gute Argumente für deine These suchen. Würdest vielleicht denken, du müsstest die eine Sache finden, die nicht beachtet wurde. Vielleicht kennst du solche Situationen, Situationen, in denen du jemanden wovon überzeugen musst, weil du denkst, dass es besser und notwendig so ist. Und die Frage ist, wie ist das mit Gott? Stell dir einmal vor, du hättest ein Problem mit Gott. Und du müsstest ihn von etwas überzeugen. Welche Argumente könntest du Gott vorlegen? Was könnte Gott davon überzeugen, sein Handeln zu ändern? Ist das überhaupt möglich? Dürfen wir überhaupt so mit Gott reden, wie wir es heute vielleicht auch bei Abraham gelesen haben? Dürfen wir das tun? Dürfen wir Gott bitten, seine Meinung, die er in seinem vollkommenen guten Wesen schon entschieden hat, zurückzuziehen? Können wir das beeinflussen, was Gott tut? Und warum sollte Gott sich darauf einlassen? Heute haben wir eine Stelle vor uns, wo Mose genau das tut, wo genau das passiert. Eine Stelle, in der Mose nicht bereit ist, das Urteil Gottes hinzunehmen, zu akzeptieren, sondern mit Gott diskutiert und Gott Argumente vorbringt und ihn auffordert, umzukehren und anders zu handeln. Und diese Frage stellen wir uns heute mit dem Titel dieser Predigt: Können wir Gottes Wege beeinflussen? Können wir das tun? Und in der Geschichte des Volkes Israel befinden wir uns genau in dieser Situation, als Mose noch oben bei Gott auf dem Berg ist. Und er dort mit Gott spricht und Gott gibt ihm dort die Offenbarung der Gebote, die Gebote, nach denen das Volk leben sollte. Und Mose ist dort 40 Tage auf diesem Berg Gottes. Und während er dort oben ist, fordert unten am Fuß des Berges das Volk von Aaron, ihnen Götzen zu bauen. Und sie tun es. Auf diese Art und Weise verlässt das Volk sehr schnell den Weg, den sie mit Gott eingeschlagen haben. Noch vor kurzer Zeit waren sie bereit dazu, das Volk Gottes zu sein, sich an die Worte Gottes zu halten, haben hochheilig ihren Gehorsam versprochen. Aber jetzt würden sie untreu werden, Gott verlassen, andere Götter anbeten und ihnen die Taten Gottes zuschreiben. Und genau an diesem Punkt möchten wir weiter im Text gehen, in 2. Mose, Kapitel 32, erstmal Vers 7 bis 10 und im Verlauf der Predigt dann auch die weiteren. 1. Mose, 2. Mose 32, Vers 7. Da sprach der Herr zu Mose: Geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat sich verdorben. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und sich vor ihm niedergebeugt und haben ihm geopfert und gesagt: Das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe dieses Volk gesehen, und sieh, es ist ein hartnäckiges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Während Mose hier noch bei Gott völlig im Unwissenden darüber ist, was das Volk getan hat, sieht Gott alle Dinge. Nichts ist vor ihm verborgen. Er sieht alle Dinge. Während Mose oben bei Gott ist und noch glaubt, dass die Welt unten in Ordnung ist, ist sie schon lange nicht mehr in Ordnung. Gott wusste von Beginn an, was sie tun würden. Und jetzt offenbart er Mose sein Herz darüber. Gott öffnet jetzt Mose den Blick dafür, was das Volk getan hat. und klagt dieses Volk vor Mose an. Bereits vorher in der ganzen Geschichte, die wir auch schon durchgegangen sind, gab es viele Situationen, in denen etwas passiert ist, nämlich das Volk hat gesündigt, das Volk hat gemurrt und sie kommen mit ihrer Klage zu Mose. Mose hört sich all das an, nimmt es auf und geht mit dieser Klage, mit dieser Unzufriedenheit des Volkes zu Gott. Und Gott reagiert darauf. Jetzt ist es genau andersrum. Mose hat überhaupt keine Ahnung, keinen blassen Schimmer, was da unten abgeht. Und während Mose noch von all dem gar nichts weiß, klagt Gott dieses Volk vor Mose an und stellt Mose in die Rolle Gottes. Eine völlig andere Situation, wie es vorher gewesen ist. Aber Gott tut mehr als das. Er redet nicht nur über die Sünde des Volkes, er sagt Mose nicht nur, was sie getan haben, sondern er reagiert darauf. Er zeigt Mose, wie er das selbst sieht, wie Gott diese Sünde sieht. Auf eine Art und Weise, die wir oft gerne vermeiden wollen. Gott offenbart Mose seinen Zorn über diese Sünde. Und was an den Worten Gottes so stark auffällt, ist, dass Gott hier das Volk gar nicht mehr sein Volk nennt, sondern Mose sein Volk. Er sagt, Mose, dein Volk, das du aus Ägypten heraufgeführt hast. Warum sagt Gott das so? Wisst ihr, das ist bei uns zu Hause auch manchmal so. Wenn meine Söhne was anstellen, dann gehe ich zu Laura und sage, dein Sohn hat das gemacht. Und wenn sie was Tolles machen, dann sage ich, mein Sohn hat es so gut gemacht. Will Gott genau das bewirken hier bei Mose? Dass das Volk was schlecht macht und dann sagt er, ja, das ist doch dein Volk. Ich denke nicht, dass Gott das tun will, dass er Mose auf diese Weise provozieren will oder ihm die Verantwortung abdrücken will. Gott sagt das hier aus einem gewissen Grund. Das Volk hat bereits nach wenigen Tagen den Bund mit Gott gebrochen. Und wegen ihrer Sünde, wegen ihrer Abkehr von Gott, nennt Gott sie hier nicht sein Volk, sondern Mose sein Volk. Der Bund, den Gott mit dem Volk eingegangen ist, war ein zweiseitiger Bund. Die Güte und die Herrschaft Gottes für dieses Volk war an den Gehorsam des Volkes gebunden. Würden sie gehorsam sein, dann würden sie sehr viel Segen erben. Würden sie ungehorsam sein, würde ihnen der Fluch nachgehen. Und jetzt hatten sie sich genau dafür entschieden. Ohne Gott. Sie haben diesen Bund gebrochen mit ihm. Das Zweite, das auffällt, ist, dass Gott hier über das Resultat ihrer Sünde spricht. Die Sünde, die den Zorn Gottes verdient. Und das Resultat des Zornes Gottes ist der Tod, die Vernichtung. Und Gott hat dieses Volk gesehen und erkannte sie durch und durch. Und er sagt zu Mose, ich habe sie gesehen, ich habe sie beobachtet. Nicht nur, was sie tun, ich habe ihr Herz gesehen, ihr Inneres. Sie sind widerspenstig und hartnäckig. Und deshalb muss mein Zorn über sie entbrennen. Ich werde sie vernichten. Sie alle. Alle außer Mose. Wir mögen nicht so gern über den Zorn Gottes reden. Aber nur weil wir nicht so gern darüber reden, heißt es nicht, dass er nicht da wäre. Der Zorn Gottes steht über alle Sünde. Und alle Sünde sammelt den Zorn Gottes und rechtfertigt ihn. Warum auch nicht? Wie könnte ein heiliger, gerechter Gott nicht zornig darüber sein, was er verabscheut? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns genau das eingestehen. Gott hat jedes Recht dazu. Jedes Recht. Er darf das tun und er kann es auch und er muss es sogar tun. Er ist der Herrscher von Himmel und Erde. Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist ein gerechter Gott, der über die Sünde zürnt. Und wenn wir über Gottes Herz reden, dann betonen wir das allzu oft, seine Liebe und seine Gnade für uns. Und dann betonen wir, wie viel Mitgefühl und Barmherzigkeit Gott für uns hat, wegen unserer Schwachheit. Und das stimmt. Auch das ist enthalten im Herzen Gottes. Aber die Bibel offenbart ebenso den Zorn Gottes über alle Gesetzlosigkeit, über alle Gottlosigkeit, über alle Sünde und wie sie eines Tages offenbar wird. wie der Zorn Gottes irgendwann sichtbar wird über all das, auch über unsere Sünde. Auch unsere Sünde hat den Tod und den Zorn Gottes verdient. Und wir brauchen gar nicht auf die Israeliten herabblicken, die nach wenigen Tagen Gott ungehorsam geworden sind. Wie viele Tage können wir leben, ohne zu sündigen? Wie viele Tage können wir in einer reinen, makellosen Beziehung zu Jesus leben? 40 Tage? Ohne falsche Gedanken, ohne falsche Worte, ohne falsche Begierden und Wünsche, ohne falsche Gefühle. Wie lange könnten wir das tun? Auch unser Leben, wenn wir ehrlich sind, verdient den Zorn Gottes und am Ende die Auslöschung unserer selbst. Wir können uns das mit dem Zorn Gottes auch wie ein Vulkan vorstellen. Es gibt viele Gebiete auf dieser Welt, in denen Menschen ganz nah an einem Vulkan leben. Sie bauen dort ihr Zuhause auf. Sie bauen sich Häuser. Das funktioniert. Sie gründen Familien. Auch das funktioniert. Aber im Untergrund bewegt sich all das, was sie vernichten kann. Und sie sehen es nicht. Es ist gar nicht in ihrem Blickfeld. Sie leben dort Tag ein, Tag aus und es geht ihnen gut und sie sind glücklich. Aber nur weil sie das gerade nicht sehen können oder spüren können, heißt es nicht, dass das nie passieren wird. Für diesen Moment leben sie sorgenfrei. Aber eines Tages kann dieser Vulkan ausbrechen und alles, was darum gebaut wurde und alles, was darum herum lebt, vernichten und zerstören wird. Nur weil wir sorgenfrei leben können und gerade den Zorn Gottes über unser Leben nicht spüren können, heißt das nicht, dass er nicht da ist. Er ist es. Und es wird garantiert eines Tages einen Ausbruch des Zornes Gottes geben. Und Mose bekommt hier in dieser Geschichte einen kleinen, ganz kleinen Vorgeschmack dessen. Aber dabei bleibt die Geschichte nicht stehen, sondern wir lesen weiter ab Vers 11, wie Mose auf das reagiert, was Gott sagt. Und Mose flehte zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Warum, Herr, sollte dein Zorn entbrennen gegen dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, mit großer Kraft und mit starker Hand? Warum sollten die Ägypter so sprechen: Zum Unglück hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge zu töten und sie von der Fläche des Erdbodens zu vernichten? Kehre um von der Glut deines Zorns und lasse dich des Übels gegen dein Volk gereuen. Gedenke Abrahams, Isaaks und Israels, deiner Knechte, denen du bei dir selbst geschworen hast und hast zu ihnen gesagt: Mehren will ich eure Nachkommen wie die Sterne des Himmels. Und dieses ganze Land, von dem ich geredet habe, werde ich euren Nachkommen geben, dass sie es als Erbteil besitzen auf ewig. Und es reute den Herrn das Übel, wovon er geredet hatte, dass er es seinem Volk tun werde. Das Zweite, das wir hier sehen können, ist: Gott lässt mit sich reden. In diesen Versen geschieht etwas sehr Beachtliches. Mose beginnt mit Gott über diesen Entschluss, den Gott getroffen hat, zu reden. Und er versucht, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Und manchmal kann es uns in unserem Leben ähnlich gehen wie Mose, dass Gott unser Leben in eine Art Sackgasse führt. Was meine ich damit? Gott hat Mose berufen und ihn befähigt, das Volk zu leiten. Gott hat all das durch Mose gewirkt. Durch Mose sind Wunder geschehen. Durch Mose wurden die Plagen über das Land Ägypten in Kraft gesetzt. Aber jetzt, nach all dem, soll es mit dem Volk Israel aus sein? Das ist eine Sackgasse. Auch wir können ähnliche Situationen erleben, dass wir selbst das Gefühl haben, wir stehen in unserem Leben an einem Weg, wo es nicht mehr weitergeht. Wir stehen in unserem Leben an einem Weg, wo es keine Lösung gibt. Eine Situation, die wir selbst nicht lösen können. Ein Problem, das wir selbst nicht bewältigen können. Eine Tür, die wir nicht öffnen können. Es gibt diese Punkte in unserem Leben, da scheint unser ganzes Leben, vielleicht auch unser Glaubensleben, zu einem gewissen Stillstand zu kommen. Und Gottes Urteil über unser Leben scheint dann genau das Gegenteil von dem zu sein, was es sein sollte. Und dann schauen wir vielleicht in eine lange Arbeitslosigkeit und fragen uns, warum muss das so sein? Wo ist die Lösung für dieses Problem? Schauen wir vielleicht auf eine lange und schwere Krankheit, die uns sehr viel kostet, die wir uns nicht gewünscht haben, die sich niemand wünscht. Dann schauen wir vielleicht auf einen Menschen, den wir lieben, der auf Irrwegen ist und nicht umkehrt und wir haben Angst darum und fürchten uns vor dem, was kommen wird. Schauen vielleicht auf finanzielle Probleme, aus denen wir nicht mehr herauskommen. Schauen auf unsere Einsamkeit oder Sonstiges. Vermutlich kann jeder von uns in seinen Situationen diese Lücke füllen, was wir in unserem Gedanken haben. Und Gott zu fragen, Gott, warum ist das so in meinem Leben? Warum hast du mich in diese Sackgasse hineingeführt? Mutest mir zu, in dieser Situation zu sein, für die ich keine Lösung habe. Gott, warum hast du diese Entscheidung über mein Leben getroffen? Das, was Mose hier tut, darf uns zu einem Vorbild dienen. Er nimmt die Worte und das Urteil Gottes auf der einen Seite sehr ernst, er nimmt es nicht leichtfertig, aber auf der anderen Seite akzeptiert er es nicht. Und er fleht zu Gott. Er fleht Gott an, wegen dem, was er gesagt hat, es nicht zu tun. Und er bittet Gott, in dieser Sackgasse einen Weg zu schaffen. Was tut Mose? Er geht nicht in irgendein Streitgespräch. Er versucht nicht, Gott davon zu überzeugen, dass die Sünde, die das Volk begangen hat, gar nicht so schlimm gewesen sei. Gar nicht den Zorn verdient hätte. Das tut er nicht. Er versucht auch nicht, mit Gott irgendeine Art Kompromiss zu schaffen. Nein, er tut etwas, das in unserem Glaubensleben leider allzu oft verloren geht. In den Hintergrund rückt. Und manchmal fällt es uns genau dann schwer, klar zu sehen und festzustehen, wenn wir in diesen Sackgassen sind. Wenn wir vor verschlossenen Türen stehen, dass es nicht mehr weitergeht. Genau dann brauchen wir diese saubere, gesunde Glaubensgrundlage in unserem Leben. Und wisst ihr, wir haben kein Recht auf ein sauberes und glattes Leben, wo alles gut ist. Es muss nicht gut für uns laufen. Oder so, wie wir es gerne hätten zumindest. Gott ist uns all das nicht schuldig. Gott ist dir nicht schuldig, dass du gesund bist. Das ist kein Recht, von dem du Gebrauch machen könntest. Gott ist dir nicht schuldig, dass du genug Geld hast, dass es dir gut geht. Gott ist dir auch nicht schuldig, dass du glücklich bist, dass du liebevolle Menschen an deiner Seite hast. Menschen, die dir gut sind, die dich gut behandeln. Gott ist all das keinem von uns schuldig. Wovon kann Mose also noch Gebrauch machen? Es sind drei Dinge, die er tut. Und das ist wichtig für uns, das ist absolute Glaubensgrundlage für uns, für unser Gebet und für unser Kämpfen mit Gott im Gebet. Denn manchmal müssen wir genau das tun. Wir dürfen mit Gott im Gebet um Dinge ringen. Gott lässt mit sich reden. Was sind also diese drei Dinge? Drei Dinge, die sich nicht ändern. Das erste, das Mose tut, ist, er erinnert Gott an die Erlösung in Vers 11. Das ist das erste, das Mose sagt. Er erinnert Gott daran und sagt, Gott, du hast dieses Volk erlöst. Du hast sie verschont. Du bist ihnen gnädig gewesen in Ägypten. Während alle andere Erstgeburt gestorben ist, bist du an ihren Türen vorbeigegangen. Wegen diesem Blut. Du hast sie nicht getötet, du hast sie verschont. Und danach hast du sie mit starker Hand und mit großer Kraft aus diesem Land geführt. Du kannst sie jetzt nicht auslöschen. Sie sind dein erlöstes Volk. Und Mose erinnert Gott an die Vergebung. und an sein Wirken in diesem Volk, an die Errettung. Und manchmal ist genau das das Einzige, woran wir uns festhalten können in den Sackgassen unseres Lebens. Kann das unser einziger Halt sein? Unsere Erlösung in Jesus Christus, sein gerechtes Blut über unser Leben, kann manchmal das Einzige sein, woran wir uns noch festhalten können, wenn alles andere weg ist. Das Einzige, was wir Gott noch im Gebet vorbringen können, wenn nichts mehr sicher scheint. Die Erlösung in Jesus Christus, wenn du sie hast, ist das Einzige, das dir niemand wegnehmen kann. Dein Haus, dein Auto, dein Beruf, dein Job, all diese Dinge können dir weggenommen werden. Deine Familie kann dir weggenommen werden. Aber wenn du ein erlöstes Kind Gottes bist, es kann dir niemand wegnehmen. Wenn es eine Sache gibt, die uns so sicher sein kann, dass sie uns durch unser kaputtes Leben hin in die Ewigkeit trägt, dann ist es das gerechte Blut Jesu Christi, das wir nicht verdient haben, das er aber über unser Leben geschrieben hat. Das ist das Erste, das Mose tut. Das Zweite, er redet über die Ehre Gottes. In Vers 12 sorgt er sich um die Ehre Gottes und sagt im Prinzip zu Gott, Gott, was sollen denn die Ägypter sagen? Nachdem du das Volk aus Ägypten heraufgeführt hast und sie gerettet hast, um sie jetzt an diesem Berg sterben zu lassen, weil du nicht mit ihnen fertig geworden bist? Sollen sie denken, du hast sie nur deshalb herausgeführt, um sie hier zu töten? Moses besorgt um die Ehre Gottes und erinnert Gott daran, was er gesagt hat und warum er dieses Volk heraufgeführt hat. Nicht um dieses Volk zu vernichten, sondern damit sie ihm dient. Gott wird immer nach seiner Ehre trachten, nicht nach meiner und auch nicht nach deiner. Gott tut, was er tut, und er wird dabei verherrlicht. Die ganze Existenz von Himmel und Erde ist dazu da, damit Gott verherrlicht wird. Und das Dritte, was Mose hier sagt, er erinnert Gott an seine Verheißungen in Vers 13. Mose erinnert Gott daran, was er Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat. Er erinnert ihn an seine Versprechen und sagt, Gott, was ist mit diesen Versprechen? Wirst du etwa nicht dazu stehen? Was ist damit? Denk an deine Verheißungen, du wirst es erfüllen, Herr. Und auch wenn wir selbst in unserem Leben, können sich viele Dinge verändern. Alles kann sich verändern. Alles scheint in dem einen Moment anders zu werden, als es früher war. Aber Gottes Versprechen werden sich nicht ändern. Gottes Versprechen werden bleiben. Sie stehen für die Ewigkeit. Gott steht treu zu seinem Wort und wird erfüllen, was er verheißen hat. Er ist so anders, als wir es sind. Wir können heute das eine sagen und morgen ist es ganz anders. Bei Gott ist es nicht so. Auch wenn unser eigenes Leben manchmal in hoffnungslose und schwere Momente hineingeführt wird und wir nicht wissen, wie es weitergeht, können wir auf die unauflösbaren Verheißungen Gottes vertrauen, die uns durchtragen werden, die uns auf festen Grund stellen können, weil Gott sie alle erfüllen wird, jedes einzelne. Wir tun gut daran, diese Verheißungen Gottes zu kennen und uns an sie zu klammern, sie festzuhalten. Und wenn wir mit eigenen Sünden kämpfen und die Angst uns überfällt, dass Gott uns nicht vergeben könnte, weil wir schon wieder diese eine Sünde begangen haben, weil wir eine Sünde begangen haben, die zu schwer zu sein scheint, dürfen wir uns an die Verheißung aus 1. Johannes 1, Vers 9 erinnern, dass Gott treu und gerecht ist, wenn wir um Vergebung bitten und dass er uns all das vergibt. Das ist ein Versprechen Gottes, eine Verheißung. Und wenn wir Sorge darüber haben, dass es in unserem Leben nicht mehr weitergeht und es alles stillsteht, dürfen wir uns an Philipper 1, Vers 6 erinnern, dass Gott das Werk, das er angefangen hat, auch vollenden wird. Und wenn wir uns von Jesus allein gelassen fühlen in unserem Leben, dürfen wir an die Worte denken, die er zu seinen Jüngern gesagt hat, ich werde bei euch sein alle Tage, nicht die meisten, sondern alle Tage bis an das Ende der Welt, dann dürfen wir uns daran festhalten und wissen, das ist wahr. Egal wie allein wir uns fühlen, Jesus lässt uns nicht allein, weil er es versprochen hat. Wir dürfen uns an die Verheißungen Gottes klammern. Das sind drei Dinge, die Mose hervorbringt. Er redet über die Erlösung, über die Ehre Gottes und über Gottes Verheißungen. Und dann passiert etwas, das in der Vorbereitung und schon davor viele Fragezeichen in mir ausgelöst hat. Das heißt, und es reute den Herrn, das Übel, wovon er geredet hatte, dass er es seinem Volk tun werde. Das ist nicht einfach zu erklären. Kann Gott Dinge bereuen? Und was bedeutet das, wenn Gott Dinge bereut? Wenn wir von der Reue Gottes sprechen, oder ich sage es erstmal allgemein, wenn wir von der allgemeinen Reue sprechen, heute bei uns, dann meinen wir meistens damit, ich habe einen Fehler gemacht und ich bereue das, was ich getan habe. Ein Bedauern darüber. Dieses hebräische Wort, das hier für reuen gebraucht wird, hat aber ein viel größeres Bedeutungsfeld, das unterschiedlich angewandt wird. Es kann auch ein Bedauern bedeuten, ein Trauern, ein Mitleidgefühl zu haben oder eine Änderung von einem Verhalten zu bedeuten. Wir können also auch lesen, Gott bedauerte das, was er dem Volk antun wollte, oder Gott ließ von dem angekündigten Unheil ab. Diese Unterscheidung, dass die Reue Gottes zu der Reue des Menschen zu unterscheiden ist, wird vor allem deutlich in 1. Samuel 15. In Vers 11 macht Gott hier die Aussage, dass es ihn reut, dass er Saul zum König gemacht hat. Und die Begründung dafür ist die Abwendung Sauls von Gott selbst. Das sagt Gott in Vers 11. Einige Verse später, in Vers 29, 1. Samuel 15, Vers 29, da sagt er, und auch lügt das Vertrauen Israels, also Gott selbst, und er bereut nicht. Denn nicht ein Mensch ist er, um zu bereuen. Hier heißt es also, Gott kann nicht lügen und Gott kann nicht bereuen, denn er ist kein Mensch, dass er etwas bereuen könnte. Es wird also eine wichtige Unterscheidung getroffen. Die Bibel spricht an einigen Stellen davon, dass Gott Dinge gereut, ihn lässt das Übel gereuen. Auf der anderen Seite heißt es, Gott kann nicht so bereuen wie ein Mensch, weil Gott keine Fehler macht. Die Reue Gottes schließt also aus, dass Gott falsche oder voreilige Entscheidungen trifft, die er korrigieren müsste. Gott muss nichts korrigieren. Vielmehr will Gott dadurch zum Ausdruck bringen, dass er wirklich auf dieses Geschehen reagiert. Wirklich Schmerz über die Sünde empfindet. Über das Abwenden des Menschen. Und das ist der Grund, warum er auch sein Handeln ändern kann. In unserem heutigen Text lesen wir nicht, dass die Ankündigung des Gerichts Gottes ein Fehler war. Es wäre gerecht gewesen, dieses Volk zu vernichten. Aber Gott ließ von diesem Urteil ab. Deshalb gibt es zwei Erkenntnisse, die wir festhalten müssen, wenn wir über diese Frage nachdenken. Erstens, Gott ist in seinem Wesen unveränderlich. Gott ist allwissend in alle Ewigkeit. Es gibt nichts, das Gott unbekannt wäre. Gott verändert sich nicht. Gott wusste, dass dieses Volk sich das goldene Kalb bauen würde und dass er zu Mose sagen würde, das Volk zu vernichten. Und er wusste auch, was Mose sagen würde und auch, dass Gott von diesem Unheil ablässt. Diese allwissende, unveränderbare Erkenntnis Gottes ist wichtig. Zweitens gibt es eine andere Grundwahrheit, die wir daneben stehen lassen müssen, obwohl Gott allwissend ist. Lässt sich Gott erbitten. Er lässt sich erbitten. Gott lässt mit sich reden. Unser Gebet bewirkt, dass Gott wirklich aktiv handelt. Es gibt einige Bibelstellen, in denen Gott genau das tut, ein angekündigtes Gericht abzusetzen, sich anders zu entscheiden. Wir kennen zwar nicht den festgelegten, souveränen Willen Gottes. Aber wir dürfen wissen, unser Gebet bewegt Gott, obwohl er unveränderlich und allwissend ist. Und das sind zwei Erkenntnisse, die wir nebeneinander stehen lassen dürfen und sogar müssen und aushalten müssen. Mose bittet Gott nicht darum, jemand anders zu sein oder anders zu werden. Mose bittet Gott hier darum, Gott zu sein. Mose weiß, dass Gott sich nicht verändert. Er betet zu Gott und fleht um Vergebung, weil er weiß, wie Gott ist. Weil er weiß, dass das Gebet Gott bewegen kann. Und das ist wichtig für unser persönliches Gebet, aber auch für uns als Gemeinde, das zu wissen. Wenn die Dinge gerade so scheinen, als ob Gott anders entschieden hat, dürfen wir darum beten und darum flehen, weil Gott mit sich reden lässt, weil Gott sich erbitten lässt. Und er gibt uns so viel mehr als das, worum wir bitten. Anschließend wendet Mose sich dann ab und geht den Berg hinunter. Und er bekommt von Gott zwei Steintafeln, in welche die Gebote Gottes von Gott selbst hineingeschrieben waren. Und Mose trägt diese zwei Steintafeln hinunter zu dem Volk. Und dann heißt es in Vers 19: Und es geschah, als er sich dem Lager näherte und das Kalb und die Reigentänze sah, da entbrannte der Zorn Moses. Und er warf die Tafeln aus seinen Händen und zerbrach sie unten am Berg. Diese Tafeln waren das Zeichen, das Zeugnis des Bundes zwischen Gott und seinem Volk. Dort waren die 10 Gebote hineingeschrieben. Und während Mose herunterkam, oder eigentlich noch oben war, hatte das Volk bereits gegen mehrere dieser Gebote verstoßen. Und Mose, er sieht sie und er reagiert in einem glühenden Zorn. Er nimmt die Tafeln und er wirft sie zu Boden und sie zerbrechen. Damit wird deutlich, was eigentlich passiert ist. Gott macht uns dadurch, durch das, was Mose erlebt hat, ihm ähnlicher. Mose, er reagiert hier genauso, wie Gott ist, zornig über die Sünde. Er zerstört, was Gott ihm gegeben hat, das Zeugnis des Bundes. Warum tut Mose das? Es ist nicht so, dass Mose sich nicht im Griff hätte. Nein, er will dem Volk zeigen, was passiert ist. Ihr habt den Bund zu Gott gebrochen. Eure Sünde ist groß. Ihr habt all das zerstört. Das ist, was passiert. Das ist, was passiert, wenn wir sündigen. Die Beziehung zu Gott erleidet Schaden. Mose wollte, dass das Volk das sehen kann. Er reagiert so, wie Gott reagiert hat, mit Zorn über die Sünde. Meistens lesen wir diese Geschichte so: Gott hat einen voreiligen Entschluss getroffen, weil er zornig über die Sünde war, und Mose muss Gott dann besänftigen, damit alles wieder in Ordnung ist. Eigentlich ist das der falsche Fokus, wie wir diese Geschichte lesen. Wir müssen sie so lesen. Während Mose meint, Gottes Weg verändern zu wollen, verändert Gott Mose selbst. Das ist das, was Gott tut. Während Mose hier vor Gott bittet und fleht, verändert Gott die Sichtweise von Mose selbst. Ja, wir beten oft um das Wirken und Handeln Gottes. Und wir wissen, dass Gott dadurch Dinge verändert. Aber am meisten werden wir selbst verändert, wenn wir beten. Das meiste, das sich verändert, wenn wir im Gebet sind, das ist der Beter. Wenn wir die intensivste Zeit mit Gott erleben im Gebet, macht uns Gott ihm immer ähnlicher. Und genau das durfte Mose erleben, während er so sehr für dieses Volk vor Gott kämpft und für sie fleht, lässt sich Gott erbitten. Aber als Mose runterkommt vom Berg, da sagt er nicht: Oh, ich hab's schon geklärt, alles okay. Er sieht ihre Sünde und er stellt sich nicht auf ihre Seite. Er kämpft nicht für sie, als er unten beim sündigen Volk wieder gelandet ist am goldenen Kalb. Nein, dort kämpft er für den Herrn, für seine Ehre, für seine Heiligkeit, für seine Gerechtigkeit. Dort zeigt er ihnen den Zorn Gottes über ihre Sünde. John Haidt, der selbst sehr bekannt war für ein Leben im beständigen Gebet vor Gott, kam zu einem gewissen Entschluss darüber und sagte: Wahres Gebet schenkt Leben und verändert Leben. Beten bedeutet, sich verändern zu lassen. Das Gebet ist der zentrale Weg, den Gott gebraucht, um uns zu verändern. Wenn wir uns im Gebet so sehr auf Gott konzentrieren und im Gebet darum ringen, wird Gott uns selbst verändern. Weil wir die Dinge immer mehr so sehen können, wie er sie sieht. Weil wir ihm immer ähnlicher werden können. Und als Mose zurückkommt, da sieht er diese ganze Situation mit dem goldenen Kalb und der Sünde des Volkes am klarsten von allen. Und ich habe mich so gefragt, was ist jetzt in dieser Geschichte mit dem Zorn Gottes? Gott wollte dieses Volk in seinem Zorn vernichten. Und wir haben uns angesehen, Gott hätte dieses Recht dazu gehabt. Aber Mose erbittet und fleht vor Gott und Gott lässt ab von seinem Unheil. Und ich frage mich, ja, wo ist jetzt der Zorn Gottes? Was hat Gott mit seinem Zorn gemacht? Nur weil Gott sich in diesem Moment dazu entschieden hat, diesem Volk gnädig zu sein und sie nicht zu vernichten, bedeutet das ja nicht, dass Gott deshalb weniger zornig gewesen wäre. Gott ist zornig über die Sünde, über jede Sünde. Und eines Tages wird es so sein, dass jede einzelne Sünde, jedes einzelne Vergehen unter diesem Zorn Gottes verschlungen wird. Aufgeschoben ist also nicht aufgehoben. Gott verändert sich nicht. Er ist treu, auch in seinem Zorn. Gott kann unsere Sünde nicht einfach wegzaubern, wegraffen, dass sie nicht mehr da ist. Gott kann sie nicht übersehen oder sie nicht leugnen, sie nicht unter den Teppich kehren. Sie ist da. Gottes Zorn sammelt sich von Sünde zu Sünde, von Sünder zu Sünder. Alle Situationen, in denen wir gesündigt haben, alle Situationen, in denen wir sündigen werden, sie alle verdienen den Zorn Gottes. Und Gott sammelt all diese Sünden, all diesen Zorn in einem Kelch. Und Jesus betet um diesen Kelch. Er betet darum, dass er ihn nicht trinken muss. Er betet darum, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen kann. Dass der Kelch des Zornes Gottes nicht den Sohn Gottes treffen muss. Aber Gott sammelt seinen ganzen Zorn über unsere Sünde in diesem Kelch des Gerichts. Und Jesus bittet, ob es einen anderen Weg gibt, aber es gibt keinen anderen Weg, wie Gott seinen Zorn über uns stillen könnte. Jesus musste diesen Weg gehen. Dazu wurde Jesus selbst Mensch und kam auf diese Welt. Und aus diesem Grund lebte er ein Leben völlig sündlos, frei von jedem Fehltritt. Das ist der Grund, warum er sich festnehmen ließ, sich geißeln ließ, sich schlagen ließ, verspotten ließ. Das ist der Grund, warum er am Kreuz starb. Er nahm diesen Kelch des Zornes Gottes und trank ihn aus bis auf den letzten Tropfen. Da blieb nichts mehr für uns übrig. Nahm dieses ganze Gericht über unsere Sünde auf sich selbst auf und wurde die Lösung für den Zorn Gottes. Gott war bereit, seinen eigenen Sohn zu bestrafen an unserer Stelle, ihn zu opfern, damit dieser Zorn uns nicht treffen muss, damit wir leben können. Das ist der größte Liebesbeweis der Weltheitsgeschichte. Wenn du an dieses Erlösungswerk Jesu glaubst, wenn du neues Leben in Jesus hast, dann bedeutet das für dich, dass Jesus den ganzen Zorn Gottes, der dir galt, ausgetrunken hat, bis auf den letzten Schluck. Es ist nichts mehr übrig. Dann gibt es im Herzen Gottes keinen Zorn mehr gegen uns. Dieser Zorn gilt nur noch den Menschen, die sich im Glauben und Vertrauen an Jesus abgewandt haben. die sich nicht im Glauben und Vertrauen an Jesus zugewandt haben. Dieser Zorn gilt den Gläubigen nicht mehr, nur denen, die in ihren Sünden geblieben sind. Ist dir das bewusst? Gott hat sich nicht verändert. Der Mensch hat sich nicht verändert. Gott hat seinen ganzen Zorn gesammelt und ihn auf seinen Sohn gelegt, damit wir diesen Zorn nicht spüren müssen. Erfüllt uns diese Erkenntnis heute noch mit Freude, mit Dankbarkeit? Bewegt das unsere Herzen heute noch genauso wie damals, als wir das zum ersten Mal erkannt haben? Den Kelch, den wir heute beim Abendmahl trinken dürfen, da ist nichts mehr vom Zorn Gottes drin. Gott hat den Kelch für uns ausgetauscht. Wir trinken vom Kelch seiner Liebe, vom Kelch seiner Vergebung, vom Kelch der Heilung für unsere Sünden. Und wenn wir das heute tun, dann dürfen wir uns fragen, wo in meinem Leben brauche ich neue Vergebung? Wo in meinem Leben brauche ich Heilung? Wo in meinem Leben brauche ich einen neuen Blick auf diese Liebe Gottes, die er für mich hat? So will ich uns heute ermutigen, unsere Herzen neu vor Gott zu öffnen, wenn wir auch später dieses Abendmahl nehmen und ihn zu bitten, uns mit dieser herrlichen Botschaft des Evangeliums neu auszufüllen und auszurichten. Amen. Lasst uns aufstehen, ich möchte gerne noch beten. Vater, wir danken dir, dass wir im Gebet uns darauf verlassen dürfen, Herr, auf unsere Errettung, auf deine Ehre, auf deine Verheißungen, weil diese Dinge unbeweglich sind. Wir danken dir, Herr, dass wir zu dir beten dürfen und wissen dürfen, du lässt dich erbitten, du lässt mit dir reden. Aber noch viel, viel größer als das, da, wo wir keine Lösung finden können für unsere Sünde, für deinen Zorn, da hast du diesen Weg gebaut, Herr. Du hast diesen Weg möglich gemacht. Du hast deinen Sohn all das treffen lassen, was für uns war. Erfülle du uns mit dieser Botschaft, Herr. Mache du unsere Herzen voll damit, damit wir erfüllt sind von deiner Liebe, erfüllt sind von Vergebung und voller Dankbarkeit ein Leben führen, das dich ehrt und verherrlicht. Amen.